So, weiter geht's.
Dann kommen wir zum Journal Club.
Genau, ich würde mit meiner Studie anfangen, weil ich habe nämlich 2,5 Studien und meine Studie ist auch so ein bisschen komplizierter, deswegen ist es gut, wenn nicht alle die hören, wenn sie schon müde sind. Genau, der Titel der Studie ist Plasma in Proteinomics Identifies Molecular Subtypes in Sepsis von Bracht et al. Erschienen in Critical Care im September 2025. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen eine andere Studie, als die ich normalerweise mitbringe, weil es geht nämlich um Grundlagenforschung zu Sepsis. Das Problem ist, Sepsis ist ja ein sehr, sehr inhomogenes Krankheitsbild und es gibt in den letzten Jahren viel Forschung zu zielgerichteteren Behandlungsansätzen und viele davon sind vielleicht auch deshalb gescheitert, weil sie eben nicht für alle Sepsis-PatientInnen, sondern nur für Subgruppen funktionieren. Und man kann natürlich Sepsis-PatientInnen jetzt zum Beispiel je nach Fokus einteilen. In dieser Studie haben sie Proteome einer deutschen multizentrischen Kohorte von Sepsis-PatientInnen zu 2 Zeitpunkten mittels Massenspektrometrie analysiert und dann basierend auf diesen Daten auch noch ein Machine Learning Model entwickelt, um künftig mit weniger Messdaten PatientInnen den 4 Proteom-Clustern zuordnen zu können, die sie gefunden haben und um das eben einfacher in die klinische Praxis implementieren zu können in Zukunft, dass man halt eben nicht bei jedem Patienten eine Massenspektrometrie machen muss. Zu den Methoden. Es ist eine prospektive multizentrische Beobachtungsstudie, in der 333 PatientInnen, sowieso in das Sepsis-Datanet NRW und Covid-Datanet NRW eingeschlossen wurden, deren Daten wurden verwendet. Und das waren alles PatientInnen, die eine Sepsis hatten anhand der Sepsis-3-Definition. Die Sepsis-Diagnose musste innerhalb der ersten 48 Stunden nach Studieneinschluss gemacht worden sein. Diesen PatientInnen wurde dann an Tag 1 und Tag 4 der intensivmedizinischen Behandlung Blut abgenommen und zusätzlich wurden Daten aus dem Krankenhausinformationssystem extrahiert. Die Sepsisbehandlung erfolgte anhand der aktuellen Leitlinien und wurde durch den Studieneinschluss nicht beeinflusst. PatientInnen mit Therapielimitation oder Palliation wurden ausgeschlossen. Und die Blutproben wurden dann mittels Massenspektrometrie untersucht und die PatientInnen anhand der Proteinintensitäten der Blutproben von Tag 1 in Cluster unterteilt. Diese Cluster wurden dann mit den Proteomintensitäten von Tag 4 verglichen. Ganz kurz zu ihrem Machine Learning Model. Das Modell wurde mit den gesammelten Proteomdaten trainiert, um eben später die Zuordnung der PatientInnen zu den Clustern mithilfe von Messwerten aus der Routinediagnostik, zum Beispiel Immunglobulin-Leveln, zu ermöglichen. Auf die ganz genauen Verfahren, wie sie das jetzt mit der Massenspektrometrie und auch mit ihren zugrunde liegenden statistischen Modellen gemacht haben, möchte ich hier nicht weiter eingehen. Es klingt für mich insgesamt gut gemacht und schlüssig, aber Grundlagenforschung ist nicht mein Fachgebiet und das würde hier auch komplett den Rahmen sprengen. Genau, zu den Ergebnissen. Es wurden, wie gesagt, insgesamt 333 PatientInnen aus deutschen Unikliniken eingeschlossen. Die PatientInnen hatten einen medianen SOFA-Score von 9 und die gesamte 30-Tages-Mortalität war 39,6%. Der Kappa-Means-Algorithmus, den sie zur Auswertung der Proteomdifferenzierung verwendeten, zeigte an Tag 1 4 Sepsis-Plasma-Proteom-Subtypen. Die 4 Cluster zeigten eine abnehmende Sepsisschwere anhand des SOFA-Scores mit der höchsten Sepsisschwere in Cluster 0 und der niedrigsten Sepsisschwere in Cluster 3. Entsprechend hatte logischerweise Cluster 0 auch die höchste 30-Tages-Mortalität. Es gab zwischen den 4 Clustern keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht und spannenderweise auch nicht hinsichtlich des Infektfokus, was meine These, die ich ganz am Anfang aufgestellt habe, bestätigt, dass vielleicht der Infektfokus eben nicht alles ist, was uns in der Sepsis interessiert. Interessanterweise blieben die Proteomcluster über die ersten 4 Tage relativ stabil. Der Großteil der PatientInnen blieb im selben Cluster, also sie waren an Tag 1 quasi in einem Cluster und blieben bis Tag 4 im selben Cluster und das veränderte sich nicht. Alle PatientInnen, die zu einem der beiden Zeitpunkte in Cluster 0 waren, verstarben. Das Proteom Cluster 0 war also mit einer signifikant erhöhten Mortalität assoziiert. Cluster 0 war charakterisiert durch ein, also klinisch charakterisiert durch ein akutes Leberversagen, eine Laktatazidose und eine APTT, INR und Thrombozyten und Fibrinogen, die hinweisend waren auf eine DIC. Und interessanterweise fiel in diesem Cluster das TRP an Tag 4 gegenüber Tag 1 ab, am ehesten durch den massiven Verbrauch. Cluster 1 zeigte klinisch eine erhöhte Herzfrequenz, erhöhte Leberwerte und ein erniedrigtes Cholesterin an Tag 1. An Tag 4 war die Herzfrequenz zwischen den Clustern nicht mehr signifikant unterschiedlich, was auf eine Stabilisierung durch die durchgeführte Therapie hinweist. Cluster 1 zeigte zudem eine signifikante Erhöhung von Immunglobulinen gegenüber den anderen Gruppen, was hinweisend auf eine starke Immunantwort ist, passend zu den hohen Zytokinspiegeln und auch dem sehr hohen SOFA-Score in dieser Gruppe. Cluster 2 war an Tag 1 charakterisiert durch eine moderate akute Niereninsuffizienz, zeigte das höchste CRP aller Cluster und gegenüber Cluster 1 und 3 ein erniedrigtes Gesamtprotein. An Tag 4 zeigte Cluster 2 zusätzlich eine erhöhte AP und eine Thrombopenie. Und Cluster 2 zeigte spannenderweise die niedrigsten Immunglobulinspiegel aller vier Cluster, allerdings die höchsten Proteine, die mit einer akuten inflammatorischen Antwort assoziiert sind, wie zum Beispiel das Haptoglobin. Cluster 3 zeigte insgesamt die mildeste Sepsis mit den geringsten Laborveränderungen. Und insgesamt über alle vier Cluster zeigten sich signifikante Unterschiede der verschiedenen Interleukinspiegel zwischen den Clustern. Zum Beispiel passend zum SOFA-Score zeigte Cluster 0 die höchsten Spiegel und Cluster 3 die niedrigsten Spiegel. Genau, für die genaue Verteilung der verschiedenen Protein-Biomarker verweise ich auf das Paper. Es geht mir vor allem darum, als Take-Home aus dem, was ich gerade erzählt habe, dass eben offensichtlich anhand der Proteome in der Sepsis verschiedene Sepsis-Subtypen identifiziert werden konnten, was natürlich für unsere künftige Therapie und klinische Praxis sehr, sehr relevant werden könnte. Besonders spannend fand ich, dass besonders Cluster 0 eine sehr spezielle Proteomzusammensetzung zeigte. Und zwar zeigten sich hier hohe Spiegel von Markern für Zelltod, was sehr gut zu der 100%igen Mortalität in dieser Gruppe passt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass in dieser Studie, wie gesagt, vier Sepsis-Subtypen anhand der Proteomdaten identifiziert werden konnten und dass es aber hier auch klinische Parameter und unterschiedliche klinische Parameter und unterschiedliche Outcomes gibt in diesen vier Clustern und dass Cluster 0 ein terminales Stadium der Sepsis mit einer 100%igen Mortalität repräsentiert. Die anderen drei Cluster zeigen erstaunliche Unterschiede in der Immunantwort. Cluster 1 war zum Beispiel charakterisiert durch eine umfassende Immunreaktion inklusive Aktivierung des angeborenen und adaptiven Immunsystems. Cluster 2 hingegen zeigte niedrige IgG-Spiegel, aber dafür sehr hohe Spiegel von Akutphaseproteinen und hohe Spiegel von Proteinen, die hinweisend sind, dass Neutrophile aktiviert werden oder auch die monozytäre Immunantwort und Makrophagenaktivierung. Und Cluster 3 zeigte insgesamt die mildeste Immunantwort. Sie haben dann ihr Machine Learning auf 10 Proteine, also anhand des Machine Learnings, diese Proteomdaten auf 10 Proteine eingegrenzt, anhand derer die PatientInnen künftig den vier Clustern zugeordnet werden können. Zusätzlich ist es sehr, sehr spannend, dass sie niedrige Spiegel von Komplement C9 unabhängig vom Cluster ein signifikanter Hinweis auf eine Sepsis mit gramnegativen Bakterien waren. Genau, kurz zu den Limitationen. Es ist eine kleine Kohorte, also 333 PatientInnen sind jetzt nicht mega viele. Es sind nur deutsche PatientInnen. Da fragt man sich natürlich, sehen die Proteome bei Menschen aus einer anderen genetischen Kohorte vielleicht anders aus? Sie haben nur die 30-Tages-Mortalität angeschaut und es war halt eine Proof-of-Concept-Studie. Das heißt, es gibt keinerlei patientenzentrierte Outcomes. Es gab keine Intervention, sondern sie haben nur geschaut, kann man anhand der Proteomdaten die PatientInnen in Cluster zuordnen? Und es braucht hier auf jeden Fall noch viel, viel mehr Forschung. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr spannend ist, weil halt eben in den letzten Jahren in der Sepsisforschung jetzt nicht mehr so viel Neues passiert ist. und das ein Gamechanger sein könnte hinsichtlich personifizierterer Sepsistherapie.
Also so ein komplexes Thema. Und wenn wir jetzt noch, wenn wir noch jetzt diese ganzen patientenindividuellen Sachen, also Sepsis ist ja an sich schon, wenn wir nur das Krankheitsbild sehen, ist Sepsis ja nicht gleich Sepsis. Also natürlich gibt es Sachen, die gleich sind, aber ganz ehrlich, eine Urosepsis verläuft anders als eine Pneumosepsis und anders als eine Cholangiosepsis und anders als eine abdominelle Sepsis. Also das, jeder, der das häufiger gesehen hat, weiß das auch. Das verläuft von Laborparametern anders. Und wenn wir jetzt noch die patientenindividuellen Faktoren mit reinnehmen, die wir mit reinnehmen müssen, ich will das, aber es ist so ein bisschen mindblowing. Also.
Ja, genau, deswegen fand ich das so spannend, weil wenn das wirklich funktioniert und man muss das natürlich jetzt in anderen großen Studien nochmal überprüfen, ob das funktioniert, dann kann man halt eben mit diesem Machine Learning Model, was sie da gebaut haben, mit einfachen Routineparametern Patienten in diesen vier Clustern zuordnen und halt schauen, gibt es vielleicht Dinge, die wir längst für totgesagt haben in der Sepsistherapie, die in einem dieser vier Cluster vielleicht doch funktioniert, unabhängig vom Sepsisfokus. Mhm. Und das finde ich ultra spannend.
Ja, absolut. Sowieso ultra spannend, was da die nächsten Jahre noch kommen könnte.
Aber krass mit der Mortalität, ne, in dem einen Cluster. Das ist quasi 100% der Leute dort verstorben sind, was, wenn du das so rausfindest und dann vielleicht den Patienten dazu siehst und der hat diese Konstellation ja vielleicht auch irgendwo uns, sofern das wirklich anderweitig noch validiert werden würde, aber vielleicht auch die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, das ist aber eine Konstellation, die kann man fast nicht überleben.
Mhm.
Ja.
In dem Sinne. Also, weil ich meine, wir reanimieren ja auch nicht, wenn der Kopf woanders liegt als der Torso.
Voll. Ich finde das einen sehr guten Vergleich. Und dann fragt man sich halt zum Beispiel, lohnt es sich vielleicht da noch eine mega invasive Maßnahme zu machen bei diesen Patienten oder hilft es uns dabei, vielleicht eben bei solchen Patientinnen möglicherweise früher auf Palliation umzustellen?
Genau. Was ich jetzt, also ich möchte das nicht sagen, dass wir das jetzt sofort nach
Absolut
dieser Studie
nicht.
Machen sollen, weil das können wir daraus ja überhaupt nicht ableiten. Aber es wäre natürlich ein Ansatz für uns auch intensivmedizinisch nochmal weiterzudenken.
Und ohne Indikation keine Therapie. Also wenn man wirklich so weit ist, dass man wirklich weiß, also das ist jetzt ja mehr Hypothesen generierend in dieser Arbeit, aber wenn man wirklich weiß, okay, in dieser Konstellation, das kann niemand überleben, dann gibt es keine Indikation mehr für eine Therapie. Muss man halt
richtig, und dann brauchen wir auch nicht reanimieren in dem Sinne, weil ich meine, ganz oft gibt es ja auch Angehörige, die im Zweifel auch gar nicht unbedingt wissen, was der Patientenwunsch der wirklich gewesen wäre und die wollen dann alles und wir wissen alle, was alles heißt, ja, bis zu welcher Eskalation man da gehen könnte.
Alles medizinisch Sinnvolle und was medizinisch sinnvoll ist, das entscheiden wir. Und das muss man den, muss man den Angehörigen, da machen sich einige Kollegen es
ist einfach, ne?
Einfach, ob bewusst oder unterbewusst, ich will jetzt nicht dieses Bewusstsein unterstellen, aber das versuche ich den Angehörigen eigentlich immer zu sagen. Ich entscheide, was, also ich oder wir, meistens rede ich vom wir entscheiden, was medizinisch sinnvoll ist.
Ja.
Sie sagen mir nur, ob er das gewollt hätte oder nicht.
Ja.
Also, und wenn ich es nicht für medizinisch sinnvoll halte, ihn zu reanimieren, dann reanimiere ich ihn nicht, auch wenn Sie sagen, er hätte alles gewollt. Also.
Richtig, auf jeden Fall. Ja, also
das muss man da muss man den Angehörigen auch die Last abnehmen als Intensivmediziner, also als Notarzt finde ich auch.
Und auch als Notfallmediziner, ja genau, wollte ich gerade sagen.
Die Last der Verantwortung sagen, sie müssen nicht definieren, was medizinisch sinnvoll ist. Sie müssen nur sagen, ob er das gewollt hätte. Und die medizinische Sinnhaftigkeit, die müssen wir in unserem Team besprechen.
Ja.
Und die müssen wir auch.
Aber dafür könnte es uns wiederum helfen.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Gut, dann komme ich zu meiner Studie. Und mal wieder eine Ketaminstudie. Ich dachte, ich hatte wirklich lange kein Ketamin.
Und Torben ist jetzt mal wieder auf dem Trip.
Und jetzt hat mir Marc, also Marc in dem Fall, ich hatte schon häufiger Kinderstudien von ihm, Kinderchirurg Marc, eine Studie zugeworfen. Und der Titel dieser Studie lautet Combined Ketamine and Midazolam versus Midazolam Alone for Initial Treatment of Pediatric Generalized Convulsive Status Epilepticus. A Randomized Controlled Trial. Ganze erschien in Pediatric Neurology. Und ich habe mal versucht, erstmal in die Leitlinie zu gucken. Die Leitlinie Status Epilepticus im Kindesalter ist abgelaufen und gibt es nicht mehr. Und sie soll nächstes Jahr am 31.01.26 neu erscheinen. Geplante Fertigstellung. Wir wissen, dass diese Leitlinien das oft nicht einhalten. In der deutschen Leitlinie Status Epilepticus im Erwachsenenalter steht Ketamin drinne. Und es steht aber drinne mit, es konnte gezeigt werden, dass es wirksam ist. Aber keine konkrete Empfehlung, sondern ein individuelles Abwägen Ultima Ratio. Also es ist nicht in dem Eskalationsschema mit drin, wo andere Medikamente mit drin sind.
Ist auch die Frage, wie sinnvoll das ist, weil ja immer mehr Rettungsdienste auch Levetiracetam mitführen.
Wir haben auch Keppra dabei, ja. Also ja, bei uns. Ja, es ist ja so ein bisschen wie Atrenol und Norepinephrin. Aber natürlich, Levetiracetam ist der Wirkstoff und so sollte es auch genannt werden. Ich wollte das nie in Frage stellen.
Torben geht manchmal mit schlechtem Beispiel voran. Viel Liebe, also für dich natürlich, also no offense.
Das ist gut, hast ja absolut recht. Ja, Punkt.
Jetzt habe ich dich rausgebracht,
Entschuldigung. Also insofern haben sie hier es im Kindesalter untersucht. Und warum macht das Sinn? Weil viele der anderen Akutmedikamente, Levetiracetam jetzt in dem Fall nicht, aber anderen eingesetzten Akutmedikamente über GABA wirken. Und GABA wird im Status runterreguliert. Und wenn man dann mehrere Medikamente mit dem gleichen Angriffspunkt nimmt, hat man auch noch Interaktionen. Und Ketamin ist der einzige über NMDA wirkende Stoff, den wir überhaupt zur Verfügung haben. Und dazu haben wir dann halt einen anderen Angriffsort. Genau. Und deswegen haben sie das doppelt verblindet, randomisiert, 1:1 untersucht. Und das Ganze ist in Ägypten passiert. Und sie haben Kinder zwischen 6 Monaten und 16 Jahren eingeschlossen, die mindestens 5 Minuten beobachtet, generalisiert gekrampft haben. Ausschlusskriterien war...
Boah, das braucht auch Eier, oder?
Ja gut, das ist auch zum Teil präklinisch, ne? Also deswegen, wenn die 5 Minuten vorher...
Okay, ja.
Also bis wer ankam. Aber braucht auch Eier, wobei wir haben eine ECU bei uns im Haus. Und wenn man da auch sieht, wie lange die da krampfen, das ist als Intensiv- und Notfallmediziner auch schon manchmal hart.
Kannst du kurz sagen, was eine ECU ist?
Achso, eine Epilepsie Care Unit, also genau wie eine CPU, Chest Pain Unit. Was? Ja, also es ist
kannte
so.
Kannte ich nämlich nicht, den Begriff.
Wusste nicht, dass es sowas gibt.
Video, EEG und Vitalzeichen gleichzeitig. Also ist ein Teil unserer Neuro-IMC Station.
Spannend.
Genau. Ausschlusskriterien war die Behandlung mit irgendeinem anderen Medikament, was zugelassen ist, eine Traumatic Brain Injury und anderen Zuständen jetzt im Krankenhaus, die mit einem erhöhten intrakraniellen Druck vergesellschaftet sind. History bei einer Kinderstudie, witzig, aber History of Alcohol Intake und Hypo-Hyperglykämie als Grund dafür. Und ganz viele, lese ich jetzt nicht vor, ganz viele angeborene Defekte sind auch noch ausgeschlossen. Fair enough. Genau. Dann wurden sie 1:1 randomisiert, haben in 2 verschiedenen Spritzen immer 0,2 Milligramm pro Kilogramm Midazolam gekriegt. Und das Ganze konnte wiederholt werden und haben dann entweder 2 Milligramm pro Kilogramm Ketamin gekriegt oder so viel Nazil. Also das wurde... die haben das in Milliliter ausgerechnet. Sie haben immer 0,4 Milliliter pro Kilo gekriegt und entweder es waren dann 2 Milligramm pro Kilo Ketamin oder es war halt Nazil. Und somit haben sie das verblindet gehabt. Und doppelt verblindet, weil die Auswärter waren auch verblindet, was die Leute gekriegt haben. Genau, das Ganze hat, habe ich schon gesagt, in Ägypten stattgefunden und Endpunkte waren die Recurrence, also das Wiederauftreten von Krampfanfällen nach 15, 35, 55 Minuten, war die Intubation, also sekundär also das primäre Outcome war, wurde der Kampf beendet. Und Secondary Outcome war dann verschiedene Nachbeobachtungszeiträume, war die Intubation und die Mortalität. Und genau, wir hatten dann 144 Studienteilnehmer, was ich für eine pädiatrische Studie schon relativ beeindruckend finde. Das ist ja immer schwer,
das ist echt gut.
Da welche ranzuhören. 32% waren in ihrem ersten Lebensjahr, 37% zwischen dem ersten Lebensjahr und 5 und ein weiteres Drittel, also nochmal 31%, waren dann zwischen 5 und 16 Jahren. Der häufigste Grund waren Fieberkrämpfe mit 43%, gefolgt von einer bekannten Epilepsie mit 42% und 11% ZNS-Infektionen. Und dann waren noch 4% verschiedene, zum Teil nicht, also unknown, also wo wir es gar nicht wissen, zum Teil irgendwelche selteneren Erkrankungen. Die Gruppen, wenn man die beiden Gruppen anguckt, war das gleich verteilt. Also da waren jetzt keine Besonderheiten in einer Gruppe. Kommen wir zu einem Outcome. Also in der Ketamingruppe wurde der Krampf durch die initiale Gabe in 76,4% der Kinder beendet. In der Midazolam-Alleine-Gruppe nur in 20,8%. Das ist signifikant.
Mhm.
Ja. Eine endotracheale Intubation, egal wie viele repetitive Gaben, wurden in der Ketamingruppe in 4,2% der Fälle nur notwendig, während sie in der Midazolam-Gruppe wieder in fast 20% der Fälle notwendig war.
Okay, krass.
Ja.
Das hätte ich jetzt wiederum andersrum erwartet.
Am Ende, die Kombination aus Ketamin und Midazolam war in allen Fällen überlegen. In allen Outcomes, ja, und in allen signifikant. Mhm. Genau, das macht ja vielleicht auch Sinn, wenn man einfach sieht, dass man zwei verschiedene Angriffspunkte nimmt. Und es bestärkt ja auch darin, dass das Ketamin da gut ist. Kommen wir zu meiner Kritik an der Studie. Und deswegen habe ich in die Kinderleitlinie reingucken wollen, die leider nicht verfügbar ist in die deutsche. Ich weiß nicht, ob 0,2 Milligramm pro Kilo Midazolam als Ersttherapie eine adäquate Dosis ist. Weil mir kamen 20,8% an Krampfbeendigungen wenig vor.
Das ist recht wenig.
Ja, also ich meine, ich würde sagen, für so rektales Diazepam und so, da gehe ich mit. Da habe ich schon viele gesehen, die dann weitergekrampft haben, wo das nicht gewirkt hat. Also diese Rektion haben wir ja so in meiner Rettungsdienstzeit, das ist ja so eins der Notfallmedikamente, die wir hatten. Aber ich für IV-Medikation.
Was habt ihr dann gemacht, wenn die Rektiole nicht funktioniert hat? IV-Zugang oder ja. Midazolam?
Nasal war damals auch noch nicht, das kam irgendwann so oft, dass man das Midanasal gegeben hat, aber das war nicht Initialtherapie. Ja, ich weiß nicht, ob das eine adäquate Dosis ist für Kinder. Ich wollte es nachgucken. Ich kann es euch nicht mit guten Quellen sagen. Vielleicht kann das einer von euch. Mir kam nur die Beendigung des Krampfes eher gering vor. Zweiter Kritikpunkt, dass gar nicht über EEG-Daten gesprochen wurde. Das heißt, ob die nonkonvulsiv weitergekrampft haben in einer der beiden Gruppen, also vielleicht in der Ketamingruppe, das wissen wir gar nicht. Also klar, präklinisch zum Teil Daten gesammelt, wie wir EEG ist ja dann wirklich nicht etabliert, aber ist trotzdem.
Ja gut, aber wäre zumindest spannend zu wissen, wenn du jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht mehr krampfendes Kind hast, im Schockraum zu sehen, sind da trotzdem noch Potenziale im EEG.
Genau.
Also ja, stimmt.
Dann hat die Studie nach 24 Stunden geendet, der Nachbeobachtungszeitraum. Das muss man insofern, finde ich, so ein bisschen kritisch sehen, dass Ketamin heutzutage ja auch Neurotoxizität nachgesagt wird. Nachgewiesen ist so ein bisschen schwierig, weil ich habe nachgeguckt, die Dosen, bei denen Neurotoxizität sicher nachgewiesen sind 20 bis 40 Milligramm pro Kilo. Davon sind wir ja nun weit entfernt. Nichtsdestotrotz.
Das ist ja auch ganz schön viel.
Das ist auch ganz schön viel. Nichtsdestotrotz muss man es ja erwähnen, dass das sicherlich nicht in 24 Stunden auftritt.
Mhm.
Dann ist es eine rein ägyptische Studie, was natürlich, ob das, sage ich immer wieder, ob die Ethnizität, die ethnische Gruppe überall auf die Welt verteilbar oder ob das vergleichbar ist, das wissen wir nicht. Und dann wurde, finde ich, Klar, muss man auch nachvollziehen, man will ja eine möglichst große Trendschärfe, aber wir haben mit den traumatischen Brain Injuries natürlich einfach eine große Gruppe ausgeschlossen, wo man auch gucken könnte, vielleicht wirkt es. Also man musste die sicherlich ausschließen, um die Studie scharf zu machen, aber ja, das ist einfach eine Gruppe, die ja auch spannend wäre, ob man da das Ketamin benutzen kann. Aber wie gesagt, größter Kritikpunkt ist, die Dosis konnte ich nicht nachvollziehen und kein EEG. Der Rest eher so am Rande, würde ich sagen. Ja.
Vielleicht, um das noch ein bisschen genauer zu machen, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, Ketamin bei einer traumatischen Kopfverletzung, also SHT, wäre kontraindiziert. Das ist nun wiederum nicht der Fall.
Ja.
Also nur nicht, dass man das jetzt daraus ableitet.
Nein, gar nicht. Nur ja. Ist damit nicht untersucht worden, ob das...
Nee, klar.
Ja, genau.
Ja.
Und nie, also auch das kein Beweis und Ketamin sicherlich immer noch nicht Mittel der ersten Wahl, aber sicherlich, besonders wenn man sieht, dass es halt nicht atemdepressiv macht, bei Versagen der Erstlinientherapie sollte man das gerade präklinisch auf dem Schirm haben, weil wir ja auch nach Levetiracetam und Mida stehen wir ja schon beim Propofol präklinisch, weil wir andere Sachen eigentlich nicht so häufig nicht zur Verfügung haben. Und Propofol heißt Narkose. Und
ja. Und ich finde halt, dass diese pharmakologische Überlegung mit den Rezeptoren total Sinn macht.
Ja, ja. Absolut. Und Propofol wäre auch wieder GABA, ne? Also, ja.
Ja, spannend. Und man hätte natürlich bei Ketamin auch noch eine Möglichkeit, das anderweitig zu verabreichen, weil auch so ein IV-Zugang natürlich bei einem Kind manchmal schwierig sein kann. Ich meine, klar, natürlich wäre es cool, wenn wir das irgendwie hinbekommen, aber wir wissen auch, dass das mit sehr großen Komplikationen behaftet sein kann, mit Denk an Lönne und so weiter. Ne? Also das Kind wäre nicht verstorben, hätte das keinen IV-Zugang bekommen.
Genau.
Muss man einfach ganz klar so sagen. Wer das nicht kennt, einfach googeln, Denk an Lönne, dann kommt ihr da auf die Seite. Ist dramatisch zu lesen.
Genau, aber dann kann man ja wirklich sagen, Mida, Ketamin, nasal, rektal ist super machbar und wird beides super, super resorbiert. Also, und sogar IM geht beides. Also,
und wenn dann das nicht funktioniert, dann ist man immer noch, kann man immer noch weiter.
Ja.
Aber klar, wenn natürlich die Sättigung unter dem Krampf schlecht ist und das Kind total blau, dann ist man natürlich auch irgendwie in einem Zugzwang. Das ist auch so eine Sache. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannend.
Genau. Okay, das war meine Arbeit.
Coole Studie. Soll ich dann meine zweite Studie machen, oder wie?
Ja, wollte ich gerade fragen, ob du einfach jetzt dazwischen, dann mache ich den Abschluss.
Gut. Meine zweite Studie ist ein bisschen leichtere Kost als die erste. Und zwar geht es um Frauen in der Forschung. Es sind zwei Paper, die im Abstand von einem Monat beide in Critical Care erschienen sind. Das eine im August, das andere im September. Und ich habe sie zusammengefasst, weil sie thematisch sehr eng beieinander sind. Der Titel des einen Papers ist Factors Associated with Women Authorship Over 25 Years in High-Impact Critical Care Randomized Controlled Trials. The Pipeline is Still Leaking. Sehr schöner Titel, finde ich. Von Poncier et al. Und das andere Paper, da ist der Titel Female First and Senior Authorship in High-Impact Critical Care Journals von Nora Bruns et al. Hier ist beim zweiten Paper besonders hervorzuheben, dass bei diesem Paper sowohl die Erst- als auch die Letztautorin weiblich sind, was ich sehr, sehr cool finde, vor allem wenn das Thema des Papers ist. Genau, beide Studien beschäftigen sich damit, dass obwohl Frauen in der klinischen Medizin heutzutage bereits die Mehrheit der ÄrztInnen ausmachen, auch in der Intensivmedizin, Frauen in der Forschung weiterhin unterrepräsentiert sind. Und das hat weitreichende Konsequenzen, nicht zuletzt für die Aufstiegschancen dieser Frauen, weil zum Beispiel Bedingung für eine leitende Position häufig eben eine Habilitation ist und das geht nun mal nicht ohne Publikation. Besonders erschreckend ist, dass dieser Gender Gap vor allem bei Studien aus reichen Ländern wie Japan, Deutschland und der Schweiz besonders groß ist, verglichen mit ärmeren Ländern. Zu den Methoden, Die Studie von Poncier et al. Hat sich alle randomisiert kontrollierten Studien an erwachsenen IntensivpatientInnen, die zwischen 1999 und 2023 in den drei allgemeinen medizinischen Journals mit dem höchsten Impact Factor und den drei intensivmedizinischen Journals mit dem höchsten Impact Factor veröffentlicht wurden, angeschaut. Primary Outcome war hier der Anteil von Frauen unter allen AutorInnen und der Secondary Outcome war der Anteil von Frauen unter den Erst- und LetztautorInnen. Bei der Studie von Bruns et al. War es so, dass sie sich alle Publikationen der 5 intensivmedizinischen Journals mit dem höchsten Impact Factor von Anfang 2005 bis Ende 2024 angeschaut haben. Und das fand ich ganz spannend, weil ich mich auch gefragt habe, woher weiß man eigentlich gerade bei nicht-europäischen Namen zum Beispiel, dass ein Autor oder eine Autorin männlich oder weiblich ist. Und sie haben eine App namens Namsor verwendet, die scheinbar anhand der Namen die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person männlich oder weiblich ist, sehr gut einschätzen kann, scheinbar, schreiben sie zumindest. Und das fand ich einfach sehr spannend, weil ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht hatte, wie man sowas eigentlich macht. Bei dieser Studie war der Primary Outcome die verschiedenen Geschlechterkombinationen der Erst- und LetztautorInnen und der Secondary Outcome die Veränderung dieser Kombination in Abschnitten von jeweils 5 Jahren. Jetzt zu den Ergebnissen. Die Studie von Poncier et al. Fand heraus, dass bei den von Ihnen angeschauten randomisiert kontrollierten Studien nur 27% aller AutorInnen weiblich waren, 21% der ErstautorInnen weiblich und 15% der LetztautorInnen. Und bei nur 4% der randomisiert kontrollierten Studien waren sowohl Erst- als auch Letztautoren weiblich. Randomisiert kontrollierte Studien mit weiblichen ErstautorInnenschaften waren seltener multizentrisch, hatten seltener eine Studiengruppe, die da mitgearbeitet hat und behandelten seltener die wichtigen Themen Beatmung und Sepsis. Über die letzten 25 Jahre stieg die Anzahl der AutorInnen um 0,7% pro Jahr und seit 2017 gibt es traurigerweise eine Stagnation dieses Anstiegs. Der Anstieg der weiblichen Erstautorenschaften lag bei 0,5% pro Jahr und der Anstieg der Letztautorinnenschaften lag bei nur 0,2% pro Jahr. Die Ergebnisse der Studie von Bruns et al. Decken sich im Großen und Ganzen mit dieser Studie. Hier fand ich noch sehr spannend, dass die Journals Lancet Respiratory und Critical Care Medicine leicht besser abschnitten hinsichtlich der Repräsentation weiblicher Autorinnen als die anderen drei Journals, die sie sich angeschaut haben. Jetzt einmal kurz zur Diskussion. Obwohl die Anzahl der AutorInnen von intensivmedizinischen Papers langsam steigt, sind Frauen in der Forschung weiterhin benachteiligt. Und was ich besonders krass fand, ist, wie gesagt, dass Studien mit weiblichen ErstautorInnen einfach seltener von einer Studiengruppe unterstützt werden und seltener die zwei führenden Themen der Intensivmedizin, nämlich Sepsis und Beatmung, behandeln und seltener multizentrisch sind, was einfach zeigt, dass die Unterstützung von Frauen in der Forschung in der Intensivmedizin immer noch völlig unzureichend ist. Die AutorInnen empfehlen, dass die großen intensivmedizinischen Fachgesellschaften Programme für die Förderung der Gleichberechtigung in der intensivmedizinischen Forschung entwickeln sollen. Und im Paper von Bruns et al. Wird noch ein sehr schöner Aktionsplan beschrieben, was die Fachgesellschaften und was wir alle tun können, um dieses Ungleichgewicht zu verbessern. Das ist sehr, sehr lesenswert, kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Genau.
Ja.
Super wichtiges Thema auch.
Ja, super wichtiges Thema und traurige Wahrheit.
Ja, sehr.
Aber ich glaube, es ist auch einfach manchmal schwierig, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Ich meine, ich bin ja jetzt, das wissen wir alle oder wisst ihr alle, als Mutter sozusagen zu Hause in der Elternzeit. Und ich mache ja, finde ich, in meiner Elternzeit schon relativ viel, auch so mit dem Podcast und irgendwie andere Projekte, die ich noch in der Medizin weitermache. Die Frage ist aber halt, auf welcher Ebene möchte ich das machen? Natürlich könnte ich jetzt auch irgendwie noch weiter Paper schreiben und mich habilitieren, auch in der Elternzeit, sofern das irgendwie geht. Wenn man ein Kind hat, was ganz gut schläft, ist das vielleicht auch abends oder nachts machbar, mit einem Kind zumindest vielleicht. aber man zerreißt sich ja doch irgendwie und ich habe da irgendwie noch kein richtig gutes Patentrezept gefunden. Ich habe mich da letztens mit Armin Sablewski von dem Kinderanästhesie-Talk auch drüber unterhalten und der sagt Ähnliches, obwohl er natürlich jetzt ein Mann ist, aber dass man halt schon auch, wenn man dann wiederum viel Forschung macht, irgendwie auch nicht so gut angesehen wird als Mediziner, also in der praktischen Medizin. Ich glaube, es ist ein sehr schwieriges Feld.
Ja.
So insgesamt.
Absolut. Ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass halt eben ein großer Teil der medizinischen Forschung nach wie vor in der Freizeit passiert. Und da fand ich das eben besonders bemerkenswert, auch mit diesen Studiengruppen. Weil ich glaube schon, dass es die Forschung, ganz egal ob Mann oder Frau, massiv vorwärts bringt, wenn man Teil einer guten Forschungsgruppe ist, die sich gegenseitig unterstützt und den Rücken frei hält.
Ja, was da nun eigentlich passiert, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und das ausspricht, was irgendwie eigentlich keiner will, man schreibt sich halt gegenseitig auf die Paper. Ja.
Ja.
Mehr oder weniger. Und das ist aber, was du sagst, vollkommen richtig, dass halt Frauen dann eher die Arbeit noch selber machen, in Anführungszeichen, und nicht so eine Unterstützung und nicht so einen Backup haben, dass man irgendwo mit draufgeschrieben wird, in Anführungszeichen. Und ich habe das jetzt mal ausgesprochen, was eigentlich wahrscheinlich allen bekannt ist, die ein bisschen sich mit der Forschung schon mal
Absolut.
Beschäftigt haben. Da hat man mit Sicherheit auch auf dem eigenen Paper irgendwie mal jemanden draufstehen, wo man denkt, ja, der hat da mal kurz drüber gelesen.
Ich sag dazu jetzt nichts.
Ja.
Ja, ich weiß, es ist ein schwieriges Eisen so, aber.
Ja, absolut richtig.
Sehr. Nein, du hast völlig recht.
Absolut richtig. Das ist, wenn man sich erstmal in eine Position gebracht hat, wo man überall mit draufgeschrieben wird, weil man vielleicht auch eine Methode irgendwo etabliert hat oder so, dann generiert man unglaublich viele Arbeit. Das heißt ja nicht, dass die Leute es gar nicht verdient haben, aber es ist natürlich ein Ungleichgewicht.
Nee, das will ich damit auch nicht sagen, aber es ist halt spannend, dass das Frauen offensichtlich dieses System weniger ausnutzen, in Anführungszeichen. Zumindest diesen Studien nach.
Ja.
Weiß man ja auch nicht, ob das so auf alles bezogen werden kann.
Ich möchte noch was anderes rausgreifen, außer den Gender-Aspekt, der, glaube ich, schlimm, aber relativ offensichtlich ist, ist der Aspekt, den Dana nämlich auch gesagt hat, dass irgendwie davon ausgegangen wird oder verlangt wird, dass man ein genauso guter Kliniker wie Forscher ist.
Mhm.
Und das liegt so ein bisschen daran, dass die hohen Positionen häufig an die Forschenden vergeben wird und sie dann aber klinische Abteilungen leiten. Also,
ja.
Aber genau, aber das sind zwei komplett, nicht komplett, aber schon unterschiedliche Felder. Und diese Felder müssen auch nicht zwangsläufig miteinander vereinbar sein. Das dritte Feld, was ich mit reinnehmen will, ist Lehre. Ein guter Forschender muss kein guter Lehrer sein. Ein guter Kliniker muss kein guter Lehrer sein. Und trotzdem brauchen wir alles drei. Natürlich gibt es Leute, die verschiedene Aspekte davon in sich vereinen. Aber man muss, also dieses Verlangen des Allrounders, forschend, lehrend und guter Kliniker, gute Klinikerin, das ist einfach, ist das vielleicht einfach auch ein Irrglaube, dass das, das
voll
ineinander zu vereinen ist.
Wenn jemand das vereint, muss man ja auch sagen, wie ist dann halt auch das Miteinander zurechtkommen?
Ja.
Das ist ja auch nicht immer ganz einfach und auch noch ein Aspekt. Also wie sind die Führungsqualitäten von jemandem, der alles drei vereint? Mhm.
Danke, Dana. Du hast genau das gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube, der vierte Aspekt ist diese Person auch noch eine gute Führungskraft?
Ja, Sozialkompetenzen. Also jetzt im weitesten Sinne. Führungskraft hat ja auch was damit zu tun. Aber ja, vielleicht.
Ja, spannend.
Aber dieser Lehrauftrag, den Habilitierte ja irgendwie haben, da sehe ich ja, ich habe ja ein bisschen Einblick bei uns auch in die Lehre und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen was ist, was so, ja, das muss ich halt jetzt machen, damit ich das habe und meine Stunden irgendwie, meine Lehrstunden da für meinen APL oder was auch immer, ich weiß da die Anforderungen nicht, keine Ahnung, ich bin halt nicht habilitiert und das ist halt auch, glaube ich, falsch, ehrlicherweise, weil die Leute, die keinen Bock auf Lehre haben, in die Lehre zu zwingen, natürlich, ich verstehe schon, warum das so ist, aber ich glaube, davon nimmt man nicht ganz so viel mit.
Ja.
Ja, als wenn du jemanden hast, der da so mit Herzblut irgendwie dahinter hängt und sagt, ich möchte euch das beibringen. Ich bin vielleicht jetzt hier nicht der krasse Grundlagenforscher und habe noch keinen Ionenkanal entdeckt, aber ich kann euch zeigen, wie man ganz praktisch eine gute Beutelmaskenbeatmung machen kann.
Genau.
Davon hat halt jemand wahrscheinlich am Ende zumindest erstmal mehr. Natürlich muss es alles geben. Ich will auch gar nichts irgendwie für einen Favor irgendwie sprechen, aber wenn jemand dafür brennt, dann merkst du das ja wie bei uns im Podcast. Ich glaube, wir sind alle irgendwie sehr medizinverliebt in Anführungszeichen und versuchen auch einfach was mitzuteilen und rüberzubringen. Und deswegen wird das Medium wahrscheinlich auch angenommen. Ja, ja,
Punkt. Genau, Punkt. Und dann auch nochmal die kritische Frage, Lehrauftrag müssen, also ich habe zum Beispiel unglaublich viel über Mukoviszidose, / zystische Fibrose gelernt, weil in meiner Uni das ein Forschungsschwerpunkt war. Hm. In meinem klinischen Alltag kommt dieses Krankheitsbild nicht vor. Und ich glaube, ich hätte auch deutlich weniger darüber lernen können und wäre trotzdem ein guter Arzt geworden.
Ich habe dafür nichts über rheumatologische Erkrankungen gelernt, weil die Uniklinik, an der ich studiert habe, keine Rheumatologie hat.
Ja, ja, irgendwie alles ein bisschen schwachsinnig, ehrlicherweise. Aber das sehe ich sowieso in der Medizin irgendwie. Ich habe für fast jedes Fach außer Augenheilkunde ein Buch mir gekauft und ein Kurzlehrbuch in der Tat. Aber ich habe fast jedes Fach einmal so im Kurzlehrbuch gelernt und gelesen und habe manchmal das Gefühl gehabt, die Klausuren sind gar nicht dafür ausgelegt, dass du das mit so einem Kurzlehrbuch beantworten kannst, sondern du hast halt irgendwelches fancy Shit-Wissen, was irgendjemand in irgendeiner Vorlesung mal gesagt hat, was dir aber am Ende nicht so viel bringt. Und das sehe ich auch als großen Kritikpunkt irgendwie, aber wir schweifen komplett ab von dem grundsätzlichen Thema.
Dana, deine letzte Studie. Deine Studie und deine letzte und die letzte.
Ich leg los. Also, ich habe mich ja vor ein paar Jahren mit der Impfung beschäftigt gegen Corona. Und mir ist jetzt eine Studie untergekommen, da habe ich erstmal so ein bisschen geschluckt und dachte, das ist ja jetzt nicht so gut. Und zwar ist es eine Studie aus Südkorea von Kim et al. 1-Year Risk of Cancers Associated with COVID-19 Vaccination, a Large Population-Based Cohort Study in South Korea. Und ich glaube, diese Studie beschäftigt nicht nur mich, sondern auch eigentlich relativ viele MedizinerInnen, weil das natürlich ein großes Thema ist. Macht die Impfung Krebs? So, darum geht es im Endeffekt. Und wir gehen mal kurz ins Detail. Also erstmal, das ist eine Correspondence und ich möchte es kurz zusammenfassen. Also eine bevölkerungsbasierte retrospektive Kohortenanalyse aus Seoul. Und die berichten über eine Durchführung mit einem Propensity Score Matchings ein Jahr nach erfolgter Impfung. Und dort wurden dann höhere Risiken für 6 unterschiedliche Krebsarten beobachtet. Einmal der Schilddrüse mit einer Hazard Ratio von 1,35, Magen 1,34, Kolorektal 1,28, Lunge 1,53. Und Brust 1,20 und Prostata 1,69. Und nach den Impfstofftypen seien dann cDNA-Impfstoffe, also cDNA sind Einzelstrang-DNA, wo dann das Zielantigen über einen Shuttle in die Zelle gebracht wird, sodass dann weiter die Expression von dieser cDNA ermöglicht wird und dadurch dann eine Immunantwort generiert wird, mit höheren Risiken vor allen Dingen für Schilddrüsen, Magen und Kolorektal und Lungen- und Prostatakrebs assoziiert ist und mRNA-Impfstoffe wie zum Beispiel BioNTech aus Deutschland mit Schilddrüsen, Kolorektal, Lungen, Brustkrebs und bei so heterogenen Schemata hatte man dann vermehrt Schilddrüsen und Brustkrebs. Und bei Männern zeigte sich eher Magen- und Lungenkrebs, bei Frauen eher Schilddrüsen- und Kolorektalkrebs. Und über 65-Jährige hatten dann eher Schilddrüsen, Brustkarzinome, bei über 75-Jährigen eher Prostata-CAs. Und dann haben sie noch eine Booster-Auswertung gemacht. Nach der Booster-Auswertung zeigt sich insgesamt kein erhöhtes Gesamtkrebsrisiko mit einer Hazard-Ratio von 1,01, also wirklich sehr genau auf Linie sozusagen, jedoch Signale für einzelne Entitäten. Im Text verweisen sie da vor allen Dingen auf Magen- und Pankreas-CA und die AutorInnen betonen zum Schluss aber selbst auch nochmal, dass daraus jetzt keine Kausalität abgeleitet werden kann und weitere Forschung nötig ist. Erstens mal, ich finde es gut, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe das Ganze aber versucht, mal ein bisschen auseinanderzunehmen, was vielleicht auch Schwachpunkte dieser Studie sein können. Vor allen Dingen deswegen, weil ich glaube, dass es relativ viele Menschen geben wird, die nur einen Titel lesen und sich dann denken, aha, also ich habe es doch gesagt, alle Geimpften kriegen jetzt irgendwelche Karzinome. Also erstmal, wir erinnern uns daran, Kausalität, nicht Korrelation, und andersherum, eine Korrelation beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren unterschiedlichen Merkmalen, und eine Kausalität, da kann eine Ursache benannt werden. Also wirklich zwei unterschiedliche Dinge, was das angeht. Und wenn wir uns jetzt nochmal mit der Studie an sich beschäftigen, die Frage war ja im Endeffekt, ist die Covid-Impfung verantwortlich für das Auftreten maligner Tumore? Und so wird das wahrscheinlich, wie gesagt, im Internet auf Schwurbler-Seiten assoziiert, aber diesen Kausalzusammenhang aus dieser Studie können wir nicht herstellen. Jetzt könnte ich hier schon einen Punkt machen und sagen, okay, alles klar, können wir nicht herstellen, fertig ab. Ich möchte aber trotzdem kurz darauf eingehen, was wir für Störeinflüsse haben und wo vielleicht auch die Statistik ein bisschen schwierig ist in dieser Studie. Und zwar erstmal auf die Störeinflüsse. Wir haben eine Screening- und Detektionsverzerrung. Viele Länder zeigten 2020 einen Einbruch der Krebsdiagnosen und eine vollständige Erholung 2021. Dadurch verschieben sich dann auch die Inzidenzen zeitlich. Und das sind sogenannte Nachholeffekte. Solche Muster können dann scheinbare Risikosprünge erzeugen, wenn geimpfte Personen häufiger medizinische Kontakte haben. Ich werde das Ganze auch mit ein bisschen evidenzbasiert sozusagen hinterlegen, warum ich darauf komme. Das machen wir alles in die Shownotes. Könnt ihr euch nachlesen, welche DOIs oder PMIDs und so weiter ich dafür verwendet habe und warum ich darauf komme. Dann müssen wir sagen, Südkorea ist nicht Europa, zumindest nicht, was Schilddrüsendiagnosen angeht. Die Südkoreaner haben nämlich eine sehr hohe Inzidenz von Schilddrüsen-CAs, und das ist wahrscheinlich, so sagt es zumindest der restliche Teil der Welt, durch eine sehr opportunistische Ultraschall-Screening-Intensität. Und die Literatur bezeichnet dies dann als Überdiagnose-Epidemie. Eine Zunahme von medizinischen Kontakten im Zuge der Impfkampagnen könnte daher auch noch besonders leicht diese Erkennung von latenten Schilddrüsenkarzinomen getriggert haben. Dann muss man über den Störfaktor der Latenzzeit sprechen. Die meisten soliden Tumore haben nämlich Latenzzeiten von Jahren. Ein Einjahreshorizont, also ein Einjahres-Follow-up nach einer Exposition, hier der Impfung, spricht eher für eine Detektions- oder Zeitverschiebung als für eine echte Karzinogenese. Da sind autoritative Stellen, also NCI oder CDC oder die Mayo Clinic, bisher der Ansicht, dass es keine Evidenz dazu gibt, dass Covid-19-Impfungen Krebs verursachen bzw. beschleunigen. Also nein, immer noch kein Turbokrebs. Es ist so, dass es eine komplette Gegenlage gibt zu den restlichen Evidenzen und den restlichen Studien. Und zwar, dass der Nutzen auch der Impfung bei Krebspatientinnen sehr hoch ist. Das zeigen mehrere Arbeiten, auch inklusive Booster, die zum Beispiel bei Menschen mit Krebs, Hospitalisationen und schweren Verläufen, die schweren Verläufe deutlich reduzieren konnten. Da sollte man auch nochmal drüber nachdenken, ne, was ist der schwere Verlauf im Vergleich zu dieser vermeintlichen höheren Malignität. Genau. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass wir auch noch Störfaktoren haben wie Residual Confounding und Care-Seeking Bias. Residual Confounding ist zu Deutsch sozusagen eine unvollständige Störfaktorenkontrolle, was so viel bedeutet wie, dass beispielsweise Störfaktoren gar nicht bekannt oder berücksichtigt wurden. Beispiel dafür ist, erkranken KaffeetrinkerInnen häufiger an einem Herzinfarkt, betrachtet man hierbei ausschließlich eine Auswertung zum Thema Kaffee trinken und bezieht aber Rauchen nicht in die Analyse mit ein, ist die Auswertung halt nicht so viel wert. Und Care-Seeking Bias, das hatte ich eben schon genannt, ist auch die Art und Weise, wie medizinische Hilfe gesucht wird und wie diese Entscheidung dann mit dem Ergebnis der Hilfe korreliert. Und jetzt noch so ein ganz kleines bisschen in die Statistik dieser Correspondence. Ich versuche mich so ein bisschen an der Kritik der statistischen Auswertung, das ist echt nicht mein Steckenpferd, also ergänzt es im Zweifel gern. Die Methodenbeschreibung ist relativ unvollständig. Es wird im Text mit einem 1:4 Propensity Score Matching geredet, jedoch ohne Spezifikation, welche Kovarianten in den Propensity Score eingingen und wie die Balance nach dem Matching geprüft wurde und wie mit fehlenden Werten umgegangen wurde. Zudem fehlen Angaben zu Inzidenz versus Prävalenz, auch fehlen Angaben dazu, ob eine Covid-Erkrankung zusätzlich berücksichtigt wurde, und die Booster-Analyse, Da konnte man auch eine gute Tabelle sehen. Und da war es so, dass halt in der Booster-Analyse zahlreiche Endpunkte in nur einer knappen Darstellung waren, also Sensitivitätsanalysen sinnvoll gewesen wären, aber im Text nicht erwähnt wurden. Insgesamt ist es bei der Booster-Analyse auch so, dass die Gesamt-Hazard-Ratio nach dem Booster bei 1,01 liegt, also auch da kein wirklicher Unterschied gezeigt werden konnte. Und in der Publikation sind die P-Werte zum Teil relativ auffällig. Der P-Wert, nochmal zur Erinnerung, ist der Wert, der in der Statistik dazu verwendet wird, ein Evidenzmaß für die Glaubwürdigkeit der Nullhypothese, die halt oft besagt, dass ein bestimmter Zusammenhang nicht besteht, anzugeben. Und die genauen Werte sieht man eigentlich nur in der Booster-Tabelle in dieser Veröffentlichung. Und hier kann man erkennen, dass der Wert für Magenkrebs nur sehr knapp statistisch signifikant war, bei einem P von 0,041. Aber beispielsweise der Wert für Pankreas-CA bei kleiner 0,001 lag, was sehr auffällig ist, weil bei einer solchen Vielzahl von Tests und so einem krassen Ergebnis dann noch genauer geschaut werden muss, ob das Ergebnis andernorts genauso auszuwerten ist. Und dann würde es in der Tat auf eine echte Assoziation hindeuten, aber eben nur, wenn das Modell solide ist und andere Störfaktoren, wie ich oben genannt habe, weitestgehend ausgeschlossen wurden. Und nur mal so, mit Hilfe von der KI habe ich mal die genannten P-Werte der Booster-Tabelle mit zwei Verfahren korrigieren lassen. Einmal Benjamini Hochberg, also ein FDR-Verfahren, und Bonferroni. Und danach verloren auch Magenkrebs und Leukämie zum Beispiel ihre statistische Signifikanz. Und nur beim Pankreas-CA mit diesem ganz, ganz niedrigen P bleibt nach beiden Korrekturen auch noch eine Signifikanz vorhanden. Hätten wir also alle genauen Werte auch zu der ersten Analyse nach dem ersten Impfung hätte man auf jeden Fall solche Korrekturen auch hier nochmal machen sollen. Das wäre sehr interessant gewesen zu sehen. Und für eine echte kausale Bewertung müssen wir also andere Studiendesigns nutzen und keine retrospektive Auswertung. Wie die oben genannten und noch weitere Punkte hätte man auch korrigieren sollen. Und wäre dann eine erneute Publikation zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dann könnte man auf jeden Fall nochmal schauen, gibt es wirklich eine Kausalität oder ist es doch einfach die Korrelation? Die Studie ist also schon hypothesengenerierend. Man muss aber sagen, wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, daraus wirklich was abzuleiten. Und wir sollten jetzt nicht sagen, die Impfung ist in irgendeiner Form krebserzeugend, weil das können wir kausal nicht sagen. Genau. Ich möchte einfach, dass ihr das mitnehmt, dass man Studien kritisch lesen muss und dass man vielleicht immer darüber nachdenken muss, dass eine Statistik auch immer Schwierigkeiten oder beziehungsweise Probleme aufweisen kann und dass man eben, falls es irgendjemanden gibt, der jetzt sagt, ja, aber ich habe da diese Studie aus Südkorea gelesen, dass man dort nochmal sagen kann, hey, aber die ist doch schon ein bisschen in Anführungszeichen widerlegt. Da gibt es noch ein paar andere Leute, die sich der Studie auch angenommen haben und die vielleicht noch weitere Störfaktoren oder Probleme der Studie aufweisen. Aber das ist so das, was ich herausarbeiten konnte.
Voll gut. Ich finde es ganz, ganz wichtig, Dana, dass du das aufgearbeitet hast, weil ich glaube, dass man ja immer gerne Studien heranzieht und zitiert, die scheinbar das bestätigen, was man gerne bestätigt hätte. Und ich glaube, dass deshalb diese Studie für diese Personengruppen, die sich da in ihrer Meinung bestätigt sehen, einfach ein gefundenes Fressen ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir, die die Ausbildung haben, Studien kritisch zu lesen, dann eben diese Studien auch wirklich kritisch bewerten.
Ja, das ist halt, Evidenz ist nicht gleich Evidenz. Und wir sehen ja, wie schnell solche Sachen irgendwie veröffentlicht wurden. Und es wird heute noch die Studie von, ich glaube, aus den 90ern zitiert mit Autismus nach Impfung. Und das ist echt schwierig irgendwie, gerade wenn da so viele Confounder noch mit drin sind, das so rauszuhauen. Also ich finde es grundsätzlich gut und wichtig, dass wir nicht irgendwelche Grenzen ziehen in der Forschung, aber aus einer retrospektiven Analyse, die ein Jahr nur das Ganze als Follow-up hat, das nicht ganz klar als Autorin zu sagen, hat so ein Geschmäckle.
Ja, ist halt auch, also mehrere Probleme. Am Ende haben ja die Zeitschriften auch einen Vorteil darauf, wenn es möglichst krass formuliert ist.
Ja, hast du recht.
Eine, ich sag mal, ausgewogene Berichterstattung und einen von den Autorinnen, ah, wir haben hier vielleicht was, da sollten wir genauer hingucken, was ja absolut, vielleicht hat die Covid-Impfung ja Langzeit, also ich will das,
ist, genau,
das werden wir erst in 20 Jahren sicher wissen, also muss man ja,
es ist sehr unwahrscheinlich,
genau,
weil der
aber
Mechanismus
man kann das halt
dahinter,
da nicht rauslesen,
genau, aber man kann das aus dieser Arbeit nicht rauslesen, aber das so zu veröffentlichen, bringt halt keine Klicks, es ist nicht Clickbait, aber ihr wisst, ja doch, es, am Ende sind es Klicks und
irgendwie schon,
Kaufen des Artikels und ja.
Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit für die Zeitung, in der es, also für das Journal, in dem es veröffentlicht ist. Ja.
Ja.
Cool.
Ja, also nicht cool, aber wichtig.
Voll. Mhm.
Das Codewort für den Journal Club?
Schwurbler?
Hatten wir schon mal, aber auf jeden Fall. Schwurbler.
Hatten wir schon mal?
Ja. Schwurbler.
Das kann man nicht oft genug.
Ja.